Gnade sei mit euch und Friede von Gott in unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigtabschnitt für heute, der hat mich so 25 Jahre zurückkatapultiert in die Zeit der Coaches und Motivationstrainer. Die Älteren unter uns werden sich noch daran erinnern, sowas gab es mal. Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er, da gab es so Seminare, wo erwachsene Menschen lernten, barfuß über Scherben zu gehen. Oder glühende Kohlen, das ging auch. So ein bisschen Beratung, so ein bisschen Selbstoptimierung und dann läuft das schon. Sprenge deine Grenzen und sag Ja zum Erfolg. Das waren Buchtitel und damals echte Bestseller. Und zumindest für diese Berater ist das Konzept auch gut aufgegangen. Okay, einer ist davon im Knast gelandet, ist jetzt wieder freigekommen kürzlich, aber geschenkt. Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen, zitierten sie dann Hermann Hesse. Aber sie hätten auch unseren Predigttext aus dem Hebräerbrief nehmen können, diesem großen Motivationsschreiben in der Bibel. Ich lese aus Hebräer 10, die Verse 35 und 36 und 39. Werft also eure Zuversicht nicht weg. Sie wird reich belohnt werden. Was sie jetzt braucht, ist Geduld. Tut, was Gott will. Dann werdet ihr erhalten, was er versprochen hat. Wir gehören aber nicht zu denen, die zurückschrecken und damit in ihr Verderben rennen, sondern wir gehören zu denen, die glauben und dadurch das ewige Leben gewinnen. Werft eure Zuversicht nicht weg, übersetzt die Basisbibel und Luther 2017 bietet stattdessen Vertrauen an. Mein Wörterbuch schlägt interessanterweise Freimütigkeit vor. Werft eure Freimütigkeit nicht weg, eure Offenheit. Es war ja damals, vor 25 Jahren, ein geradezu zwanghaft positives Denken, das die Motivationstrainer ihren Jüngern abverlangten. Der Hebräerbrief macht das nicht viel anders. Er will motivieren, ermutigen, wachrütteln, Kräfte mobilisieren. Und das war bitter nötig, denn dieses Schreiben richtete sich an eine verfolgte Gemeinde. Der Hebräerbrief war für Menschen geschrieben, die mit ihrem Glauben angeeckt sind. Ein Brief an Menschen, die gelernt hatten, ihren Glauben besser im Privaten zu leben. Sich offen und freimütig zu Jesus Christus zu bekennen, das war gefährlich. Und das war viele schon teuer zu stehen gekommen. Vielen schien es klüger, ihren Glauben für sich zu behalten und blieben dann auch den Versammlungen fern. So konnten sie es vermeiden, zur Zielscheibe zu werden. Denn wer sich offen zum auferstandenen König Jesus bekannte, der hatte damals keinen leichten Stand. Die Christen galten als schlechte Untertanen, die treuen Bürger Roms schlossen sie aus. Wer sich öffentlich zum christlichen Glauben bekannte, riskierte Hab und Gut, gesellschaftliche Stellung, Freiheit und nicht selten auch sein Leben. Gott sei Dank sind die Verhältnisse bei uns anders. Hier kommt niemand in große Gefahr, wenn er sich zu Jesus bekennt. Trotzdem hat sich die Auffassung, dass der Glaube eine Privatsache sei, bei uns ziemlich durchgesetzt. Dabei stimmt das nicht. Unser Glaube ist zwar persönlich, aber eben nicht privat. Wieso keine Privatsache? Schlicht deswegen, weil mein Glaube mein Verhältnis zu meinen Mitmenschen verändert. Mein Glaube ist eine persönliche Beziehung zu meinem Herrn Jesus Christus, zu Gott, aber der verändert mein Verhältnis zu meinen Mitmenschen. Der Glaube äußert sich in der Art und Weise, wie ich mit dem anderen umgehe. Christlicher Glaube führt in ein anderes Miteinander. Und darum kann Glaube keine Privatsache sein, sondern er wirkt sich in der Gesellschaft aus. Gott will nämlich unser Miteinander verwandeln und erneuern. Gott will diese Welt verändern. Denn er hat gute Ideen dafür, wie wir Menschen zusammenleben können. Der Glaube vermittelt uns völlig neue Wertmaßstäbe. Darum kann er keine Privatsache bleiben, die ich nur in meinem Inneren erlebe, sondern er verwandelt meinen Umgang mit allem. Ja, der Glaube ist persönlich, er geht mich direkt etwas an, aber er ist nicht privat, nur für einen bestimmten, abgegrenzten Teil meines Innenlebens bestimmt. Obendrein gehört es zum Wesen des christlichen Glaubens, dass wir ihn weitergeben. Der Glaube bleibt ja nicht bei einer kleinen Gruppe Auserwählter stehen, die sich morgens um 10 in der Melanchthonkirche versammeln, sondern er hat die gesamte Schöpfung im Blick. Darum ist uns explizit aufgetragen, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie und lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Freimütig und offen Gottes Herrschaft zu bekennen und die frohe Botschaft weiterzugeben, das gehört zum christlichen Glauben unbedingt dazu. Der christliche Glaube ist eine missionarische Religion. Und es gehört zum Wesen des christlichen Glaubens, dass er missionarisch ist. So, unser Hebräerbrief in bester Coaching-Manier spricht er das Belohnungszentrum an. Es lohnt sich, das offen zu leben, das weiterzutragen. Denn, das war das Denken damals, Gott wird doch in jedem Moment seine Herrschaft aufrichten. Nur noch eine kurze, ganz kurze Zeit, dann wird der auftreten, der kommen soll. Und er wird nicht auf sich warten lassen. Das ist dann übrigens der Vers, den unser Predigtabschnitt ausgeklammert hat, vorsichtshalber. Verse 37 und 38 muss ich also heute Morgen nicht auslegen, sondern nur die beiden davor und den danach. Denn knapp 2000 Jahre später immer noch von einer kurzen, ganz kurzen Zeit zu sprechen, das überzeugt nicht mehr. Da hat sich der Motivationstrainer wohl etwas vertan. Was ziehen wir nun heute aus diesen Sätzen? In Griesheim ist die Kirche keine verfolgte Minderheit. Allerdings schwindet die Bedeutung der Kirche in der Öffentlichkeit, wir werden weniger. Und da kommt der Aufruf, verliert eure Freimütigkeit nicht, gerade recht. Ich könnte also in diesem Gottesdienst versuchen, aufzurütteln. Zieht euch nicht zurück, sondern erweitert eure Grenzen, kommt raus aus der Komfortzone, lebt euren Glauben offen vor euren Nachbarn oder besser noch offensiv. Dazu müsste ich dann eine ambitionierte Vision entwickeln von dem, was Kirche in unserem Ort sein könnte. Und selbstverständlich sollte diese Vision etwas flotter aussehen als das Sparprogramm EKH 2030. Schließlich muss ich analog zum Hebräerbrief zeigen, wie reich unsere Bemühungen belohnt werden. Das könnte sogar funktionieren. Die Tage habe ich einen Slogan entwickelt, der mir gut gefallen hat und der auch unserem Bürgermeister beim Eröffnungsgottesdienst zum Zwiebelmarkt gut gefallen hat. Himmlisch Leben in Griesheim. Er wäre dabei, hat er sofort signalisiert. Himmlisch Leben in Griesheim. Ich könnte also beginnen, den Laden hier umzustricken und in einen missionarischen Stoßtrupp für Griesheim zu verwandeln und das einzupeitschen. Wie ein Motivationstrainer aus den späten 90ern. Ich kann das nämlich auch. Ich war dabei. Es gibt überhaupt keinen Grund, den Glauben unter den Deckel zu halten, wenn wir doch nichts riskieren damit. Anders als die verfolgten Christinnen und Christen, die es übrigens auch heute gibt. Unsere Kirche ist eine verfolgte Kirche, nur jetzt gerade in Griesheim nicht. Es mag sein, dass jetzt eine ganze Reihe nicht verstehen werden, weshalb ich jetzt so anders weiter predigen werde und eben nicht aufrüttle und nicht sage, noch mehr, noch weiter. Denn wer den christlichen Glauben so versteht, als sei er ein Instrument zur Selbstoptimierung, der wird meinen Gedanken nicht nachvollziehen können. Wer nur erwartet, dass der Glaube an Jesus Christus sein Leben schöner, erfüllter und lebenswerter macht, der höre mir ab jetzt bitte nicht mehr zu, denn es wird garantiert ärgerlich. Ich bezweifle nämlich, dass der Glaube ein Wohlfühlmittel ist für ein gelingendes Leben. Wir pimpen unser Leben nicht mit Heiligem Geist, damit es noch schöner, noch praller und noch lebendiger wird. Ich meine, gepriesen sei der Herr dafür, wo immer das gelingt, und das gibt es, ja. Und auch die Bibel kennt viele Beispiele dafür, dass Menschen zu Gott umkehren und fröhlich ihre Bahn ziehen. Aber wenn das alles so einfach ist, dann braucht es zumindest bei uns heute Morgen keinen Hebräerbrief, der bittet, werft eure Freimütigkeit nicht weg. Wenn der Glaube doch so eine Wunderdroge ohne hässliche Nebenwirkungen ist, die mein Leben in einen Rausch von Wohlbefinden verwandelt, wieso um Himmels Willen sollte ich dann Abstand davon nehmen? Werft euer Vertrauen, eure Zuversicht nicht weg. Der Hebräerbrief richtet sich an diejenigen, die müde geworden sind. Menschen, die verstanden haben, dass sie mit ihrem Glauben eben nicht immer fröhlich auftrumpfen. Ich habe vor einiger Zeit lange mit einer Frau gesprochen, die wirklich ernst gemacht hat mit dem himmlisch Leben. Also himmlisch Leben nicht in dem Sinn, dass ich es mir rundum gut gehen lasse, sondern sie wollte himmlisch leben nach den Maßstäben, die in der Herrschaft Gottes gelten. Himmlisch leben, das ist was anderes, als es mir gut gehen zu lassen. Himmlisch leben, das ist vergeben, das ist für andere da sein, friedfertig zu sein, sich für andere aufzuopfern. Das ist ein Leben, das nach himmlischen Maßstäben geführt wird. Und diese Frau wollte Jesus Christus nachfolgen, wollte Lasten tragen, wollte versöhnen, Feinde lieben, demütig sein und wo notwendig die andere Wange auch noch hinhalten. Das sind die wahrhaftig himmlischen Dinge, die Dinge, die in der Herrschaft Gottes zählen. Und sie hat aufrichtig geglaubt, dass es möglich ist, in der Hingabe für andere Erfüllung zu finden. Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Diese Worte Jesu hat sie sehr beherzigt. Jahrelang. Und sie hat alles Mögliche in ihrem Umfeld kompensiert, hat jede und alles getragen und ertragen. Und alle wussten, sie macht das schon. Sie wird helfen, sie wird in die Bresche springen, sie wird für mich da sein. Und wie oft ist sie ausgenutzt worden? Wie viele Tränen hat sie geweint? Und was für ein krankes System hat sie am Laufen gehalten, in dem sie immer für andere da waren? Mehr und mehr erkennt sie das. Und es ist gar nicht mal so, dass sie jetzt am Ende ihrer Kräfte wäre. Nein, sie ist noch nicht zusammengebrochen unter der Last, die sie trägt. Sie weiß, sie könnte das immer noch so weitermachen. Ein bisschen geht noch. Ein kleines Stückchen geht noch. Das schaffst du auch noch. Aber sie will nicht mehr. Sie will nicht mehr. Sie will nicht mehr so Christus nachfolgen und sich so für andere aufopfern und hingeben. Und kaum, dass sie aufhört, anderer Lasten zu tragen, zu kompensieren und zu helfen, da tut sich was. Die Situation verändert sich, die Leute bemühen sich plötzlich selbst und so manches ist besser geworden, seit sich diese Frau abgrenzt und eben nicht mehr alles klaglos und selbstverständlich erträgt. Und ich kann nur erahnen, wie absurd ihr das vorkommen muss. Ich meine, über Jahre hinweg verleugnet sie sich selbst, um anderen zu helfen. Und sie tut das aus einer tiefen Glaubensüberzeugung. Und in dem Moment, wo sie nicht mehr länger dazu bereit ist, in dem Moment wird alles besser. Und sie fragt, habe ich mich so angestrengt? Es hat doch nichts gebracht. Nichts Gutes jedenfalls. Und wissen Sie, genau deswegen möchte ich heute Morgen nicht den Motivationstrainern das Wort reden. Ich möchte jetzt keine visionären Ziele ausrufen à la himmlisch Leben in Griesheim. Denn diese Frau zum Beispiel, die braucht keinen Einpeitscher, der ihr sagt, weiter so. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Es gibt genug Gelegenheiten, zu denen wir so etwas hören. Aber ich möchte so gerne den Müden und Enttäuschten tröstende Worte sagen. Und ich würde dieser Frau so gerne sagen, es war nicht vergeblich, dass du so viel getragen hast. Wirf deine Zuversicht nicht weg. Denn Gott kann sehr wohl etwas anfangen mit dem, was du aus Glauben, aus Hoffen und aus Lieben getan hast. Auch wenn das hier noch so vergeblich und absurd aussehen mag. Vor Gott hat es einen großen Wert. und Gott würdigt alles, was du um seinetwillen getan und ertragen hast. Jetzt grenzt du dich ab. Und das scheint sogar allen gut zu tun. Aber das bedeutet nicht, dass alles, was du bisher getan hast, vergeblich war oder verkehrt, sondern du hast geglaubt und gehofft und geliebt. Und das ist für Gott wertvoll. Das würdigt er und das bewahrt er. Liebe Gemeinde, in unserem Glauben geht es nicht bloß darum, unser Leben mit ein bisschen Heiligen Geist aufzuhübschen. Wir reden hier nicht davon, mit einem tollen Lebensgefühl aufzutrumpfen, sondern unser Glaube erzählt auch vor allen Dingen, wie Gott durch menschliches Scheitern hindurch mitgeht und was er daraus macht. Nichts von dem, wo wir uns hingegeben haben, aufgeopfert haben, ist vergeblich. Das Kreuz für sich alleine wäre absurd. Das würde bestätigen, alles umsonst. Aber Gott geht weiter. Wir dürfen die Auferstehung verkündigen. Wir dürfen verkündigen, dass Gott mit unserem Scheitern etwas Neues anfangen kann. Dass er nicht am Ende ist, wo wir Menschen am Ende sind. Wo wir denken mögen, dass alles vergebens war, da schlägt Gott ein völlig neues Kapitel auf. Und deswegen will ich heute Morgen an diesem Trost festhalten. Was wir aus Glauben, Hoffen und Lieben tun, das geht nicht verloren. Das hat Anteil an der neuen Welt Gottes. Und Gott wird es bewahren. Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und ein neues, unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Und dieser Gott, unsere Offenheit und Freimütigkeit nicht wegwerfen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.